Schluss saß du denn die Orientierung für morgen? Ne?
Sehr, sehr schön.
Darf ich euch mal fragen, haben wir irgend so ein kleines Tischchen ungefähr in dieser Höhe? Habt ihr vielleicht bei euch in den Zimmern etwas, so eine Art Nachttischchen oder so? Wäre also ideal. So, ich möchte alle von euch ganz herzlich willkommen heißen. Ich sehe, wir haben ein paar Gäste, die dazugestoßen sind und die wir gerne als Abendgäste begrüßen wollen. Wir haben jetzt einen vollen Tag des Seminars hinter uns, wo wir eine erfahrungsbetonte Spiritualität erlebt haben. Ich höre schon das ganze Dorf schon irgendwie am Tanzen, weil wir so laut und auch so bei offenen Fenstern singen, dass also ganz Teufel den Segen des gemeinsamen Singens mitkriegt. Und das ist sicherlich gut so. Für heute Abend, als Ausklang des Tages, möchten wir ein bisschen etwas tun, was in der spirituellen Tradition der Gaudias oft gemacht wird, nämlich einen Abend verbringen, wo wir einfach nur über Krishna hören, so ganz persönlich. Und ich werde mich dabei bemühen, das alles sehr gut vorzutragen. Das ist ein großes Thema, was ich mir heute gesetzt habe. Ich möchte einerseits über die Kraft sprechen, die auftritt, wenn wir einfach über Krishna hören, das in unser Herz reingehen lassen. Ich möchte dann auch ein ganz besonderes Krishna-Lila machen, aber ich bin noch nicht ganz in der Lage anzufangen, weil ich suche dieses kleine Türchen. Ich glaube, auch noch Kanupriya, ich dachte, du bist losgegangen, aber
Pablo ist losgegangen.
Wie bitte? Vielleicht sollten wir vorher noch, bevor wir anfangen, das mit der Übersetzung klären. If you require a translation from my German into English, there is Bhagavati there, who is knowing the newest of technology, that is how you can hear me over your handy. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle heiligen Schriften werden von einem Mahimamrita begleitet, einer Begleitschrift, die so ein bisschen Vertrauen erweckt in das Hören oder Lesen dieser ganz spezifischen heiligen Schrift. So gibt es ein kleines Werk, das die Bhagavad Gita begleitet, das heißt das Gita Mahatmya, und auch ein Werk, was das Bhagavatam begleitet, das Bhagavatam Mahatmya. Mahatmya heißt Verherrlichung des Bhagavatams. Und in dem Bhagavatam Mahatmya taucht eine Geschichte auf, die also jedem, der es hört, Vertrauen in das Hören des Bhagavatams gibt. Die Geschichte handelt von einem tugendhaften Brahmana namens Atmadev, der durch ein Versehen einen sehr dämonischen Sohn zur Welt brachte. Er hatte einen guten Sohn, der hieß Gokana, aber der verließ das Haus, als er noch recht jung war, und ging auf eine Pilgerreise zu allen heiligen Orten in Indien. Nur der schlechte Sohn, der Dundukari, blieb zu Hause und terrorisierte die Nachbarschaft. Schon als er jung war, spielte er mit den Nachbarkindern und spielte zum Beispiel Boxen und boxte sie so hart, dass ungefähr 3 Kinder starben an Blutungen. Er war ein richtiger, schwer erziehbarer Junge, deswegen schaue ich zu Jai Gopal rüber, der ja Pädagogik für schwer erziehbare Kinder betreibt. Nicht? Also er war ein richtiger, man sagt dazu, er war missraten. So, schließlich wurden diese Übergriffe von Dundukari so schlimm, er wurde so ein Fiesling, kann man nur sagen, dass Atmadev völlig verzweifelt das Zuhause verließ und in den dunklen Wald ging, wo das Leben eines Eremiten führte. Er war so, sagen wir mal, ihm ging das dermaßen ans Herz, dass er so einen schlechten, missratenen Sohn hatte, dass er einfach in den Wald flüchtete, im Grunde genommen. So, an dem Abend, als Atmadev das Zuhause verließ, ging Dundukari, dem das Geld ausging, zu seiner Mutter, prügelte sie so stark, dass ihr die Hand brach, bedrohte sie, dass sie ihm den ganzen Reichtum der Familie gab. Damals war der Reichtum einer Familie in Form von Goldschmuck da, welches die Frauen um die Fußgelenke trugen, und bedrohte sie also, er würde sie töten. Daraufhin war Dundukaris Mutter dermaßen voller Angst, dass sie sich in einen Brunnen stürzte und dort zu Tode fiel. Also ihr macht euch bestimmt jetzt Sorgen, wie soll diese Geschichte ausgehen? Die fängt ja heavy an am Abend. Dann gab Dundukari das Geld aus und hielt sich 5 Prostituierte in dem elterlichen Haus, was jetzt leer war. Ich will euch die Einzelheiten ersparen, was er mit denen genau machte. Es wurde schließlich selbst den Prostituierten zu viel und fesselten sie ihn an ein Bett und versuchten ihn zu töten, aber Dundukari konnte nicht umgebracht werden. Schließlich in letzter Verzweiflung, weil die dachten, die Leute aus der Nachbarschaft haben ihn schreien gehört, wir werden alle enden am Galgen, haben sie ihm ein brennendes Heuschalt in den Mund gesteckt, damit er endlich aufhört zu brüllen. Und so starb der Dundukal. Nun, ihr wisst aus den Schriften, wer solch einen gewaltsamen Tod erleidet, nimmt nicht so leicht eine neue Geburt an. Und jemand, der auf so gewaltsame Weise umkommt, wird zunächst einmal noch als Geist, Ghost, geboren. Dundukari konnte nicht weitergehen. Er blieb in dem Körper als ein Geist im Hause seiner Eltern, das von da an gemieden wurde von der Nachbarschaft, weil es ein Geisterhaus war. Gokana, jetzt beginnt die Sache ein bisschen positiv zu werden, war nun ein großer geweihter Krishnas. Er hatte auf den Pilgerorten viele, viele Heilige getroffen und die hatten immer wieder zu ihm gesprochen und ihm mitgeteilt, wie wunderbar das Srimad Bhagavatam war. Und so hatte er sich eine Kopie des Bhagavatam besorgt und las jeden Tag im Srimad Bhagavatam. Irgendwann einmal regte sich in seinem Herzen der Wunsch, sein elterliches Zuhause zu besuchen. Und als er in die Nähe kam, trafen ihn Nachbarn und sagten, oh, du bist zurück, aber geh bloß nicht in das Haus. Und dort weilt dein sündvoller Bruder Dundukari als Geist. Und er wird dich schrecklich erschrecken und dir vielleicht sogar dich bedrohen und dich umzubringen. Was, sagte Gokana, dessen Herz von Mitleid überwältigt wurde? Ich muss meinen Bruder retten von diesem schrecklichen Dasein als Geist. Und er erzählte dem Nachbar, Geburt zu nehmen in dem Körper eines Geistes ist sehr, sehr ähnlich, weil man hat all die materiellen Wünsche, die wir alle haben. Die wollen essen, die wollen sich vergnügen, die wollen riechen, berühren, aber sie haben ja keine grobstofflichen Sinne und leiden also Qualen, die so ähnlich sind wie die Qualen des griechischen Heldes Tantalos, ne, der in der Hölle in einem Fluss war und fürchterlichen Durst hatte, aber seine Unterlippe konnte niemals tief genug sich senken, um das Wasser zu schlürfen. Über seiner Oberlippe hingen köstliche Weintrauben, aber er war so festgebunden, dass er keine Weintraube essen konnte. Er war also allein mit seinen Wünschen, mit seinen unerfüllbaren Wünschen und wurde fast verrückt vor innerer Zerrissenheit. Und so ging es auch Dundukari. Ich muss meinen Bruder retten, sagte Gokana. Und er ging in das Haus von seinen Eltern und ging dort am Abend hin. Er war überhaupt nicht voller Angst. Am Abend geht nur Sharanga Thakur in Geisterhäuser hinein. Ich habe Sharanga Thakur vor einiger Zeit gefragt, was für Filme hast du denn früher angeschaut? Und er hat gesagt, nur Horrorfilme. Das ist jetzt aber ein ganz former Weichner, keine Angst. Als Dundukari, ich habe mir das hier aufgeschrieben, in das Haus, als Gokana in das Haus kam, hatte er eine Erscheinung von seinem Bruder. Zunächst nahm Dundukari die Form eines Widders an. Diejenigen, die sich mit Magie auskennen, wissen, das ist die beliebte Form für Geister und Gespenster. Dann ließ er sich auf und nahm die Form eines Elefanten an, dann ein Büffel und dann brach plötzlich in dem Haus ein schreckliches Feuer aus. Gokana ließ sich nicht beirren und chantete still den Namen des Herrn. O Gopal, O Gopal, O Gopal. So, als Dundukari sah, dass er seinen Bruder nicht in Angst und Schrecken versetzen konnte, erschien er in seiner menschlichen Form, warf sich auf den Boden und weinte erbärmlich: O Bruder, o Bruder, bitte helf mir. Gokarna sagte: Gerne, aber ich muss erst mal wissen, wie ich dir helfen kann. Und mit diesem Gedanken ging Gokarna und legte sich auf sein Nachtlager. Am Morgen wachte er auf und sah die Sonne aufgehen. Und da war ihm, als würde Surya, der Sonnengott, zu ihm sprechen: Gokarna, es gibt nur ein Mittel, dein Bruder von Unheil zu retten. Du musst das Bhagavatam rezitieren. Das Bhagavatam ist Krishna selber in seiner Form als Buch. Das Bhagavatam ist erschienen, um die Dunkelheit zu verbreiten, zu vertreiben. Rezitiere das Bhagavatam und alles wird gut. Dein Bruder wird von den Sünden befreit werden. So, Gokarna sagte: Gut, dann mache ich das. Er lud das ganze Dorf ein und ernannte einen Brahmana, der zuständig war für die Platzzuweisung. Haben wir eigentlich auch hier einen Brahmana, der die Spätankömmlinge willkommen heißt und ihnen einen Platz anbietet? Das ist sehr wichtig in der Bhagavatam-Lesung. Man muss die Menschen, die kommen zu einer Bhagavatam-Lesung, respektieren. Und dann fing er in einer klaren und süßen Stimme an, das Bhagavatam zu rezitieren. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Las er aus dem Bhagavatam vor, von morgens bis abends. Dundukari nun, der Bruder, war so, ich sag mal, wattermäßig, er war also so unruhig, dass er, um an der Bhagavatam-Lesung teilzunehmen, in einen Bambusstrauch einging und sich dort aufhielt, denn er war so wie Wind, ging mit dem Wind in einem schwächlichen Körper, in einem sehr erbarmungswürdigen Zustand. Und jeden Tag, wo das Bhagavatam vorgetragen wurde, geschah etwas. Eines der Knoten in diesem Bambusstrauß brach auf und explodierte am zweiten Tag. Und so kam der Bambusstrauch langsam runtergebrochen. Das heißt, dass nach und nach die sieben Feinde von Dundukari, Ignoranz, Lust, Zorn, Gier, Täuschung, Stolz und Neid, zerstört wurden. Und am Ende von sieben Tagen Rezitation brach der letzte Knoten in der Bambusstraude auf. Und aus dem Bambus heraus kam Dundukari. Aber wie sah er aus? Er hatte einen wunderschönen Körper, der schwärzlich wie eine Regenwolke war. Er war eingekleidet in gelbe Kleidung, so wie Jai Gopals Hemd. Hat sich gut angezogen für heute Abend. Er hatte eine Tulasi-Girlande um seinen Hals und eine Krone, die strahlend war, auf seinem Haupt. An seinen Ohren hangen wunderschöne goldene Ohrringe. Und dann sagte er, oh Bruder Gokarna, durch das Lesen des Srimad Bhagavatams ist aus meinem Herzen alle Verstrickung und alles Leid gewichen, alle Unwissenheit, aller Zorn sind einfach weggegangen. Und ich sehe jetzt, dass ich in meiner spirituellen Identität vor dir stehe, oh Bruder. Danke, danke, danke. Meine Zeit ist gekommen, oh Bruder, schau. Und alle schauten und sahen. Ein wunderschönes Fluggefährt, ein sogenanntes Viman, was von den Vaikuntha-Planeten des Herrn heruntergekommen war und auf Dundukari wartete, der jetzt bereit war, die Welt aus Geburt und Tod zu verlassen und zurück in die ewige Heimat von allen Lebewesen zu gehen, zurück zum Herrn. Auf diesem Fluggefährt, diesem Vimana, ihr könnt es euch vorstellen wie ein wunderschön geschmücktes UFO, ne, waren die Diener des Herrn anwesend und sie wollten gerade losstarten, als Gokarna, der das Bhagavatam rezitierte, laut rief, halt, geht bitte noch nicht, ich habe noch eine Frage. Und die Diener Vishnus und auch der geläuterte und erleuchtete Dundukari verweilten, um der Frage von Gokarna Gehör zu schenken. Meine Frage, sagte Gokarna, ist folgendes. Hier in diesem Dorf waren ganz viele anwesend bei der Bhagavatam-Vorlesung. Es waren viele Bauern da, es waren Brahmanas da und zum Schluss waren selbst die Kühe und die Kamele gekommen und hatten sich am Rand der Versammlung niedergesetzt. Sie alle haben das Bhagavatam gehört, nicht nur Dundukari. Warum ist das rettende Flugschiff, was uns von dieser Welt in die ewige Welt führt, nur für Dundukari gekommen und nicht für all die anderen hier? Warum ist es auch nicht für mich gekommen? Das ist meine Frage. Bitte, ihr Diener Gottes, beantwortet diese Frage. Und da sagte ein Vishnu-Duta, o höre Gokarna, das ist eine gute Frage. Diese Frage ist zum Nutzen von allen, die das Bhagavatam hören. Gokarna, all diese Menschen haben zugehört. Aber was war die Qualität ihres Zuhören? Obwohl sie das Katha hörten, haben sie nicht darüber meditiert, so wie es Dundukari tat. Dundukari war ein Geist. Er fastete für 7 Tage und hörte das Bhagavatam mit einer Aufmerksamkeit, die auf jede Silbe gerichtet war, auf jeden Inhalt. Aber die anderen haben an alles Mögliche gedacht. Ihre Aufmerksamkeit war nicht so fixiert. Wenn ihr voller Aufmerksamkeit den Worten des Bhagavatams lauscht und keinerlei Zweifel in ihrer Kraft habt und wenn ihr voller Aufmerksamkeit den Mantren lauscht und den Geist auf den Mantra richtet, während ihr chantet, dann erst wird der volle Nutzen des Bhagavatams und des Mahamantras sich entfalten. Und damit hub das Fluggefährt ab und fuhr in die spirituelle Welt. Eine wichtige Lektion für alle von uns. Die Qualität des Hörens. Die Qualität des Hörens vom Srimad Bhagavatam entscheidet, was unser Erlebnis ist. Chanten wir mit Vertiefung oder hören wir mit Vertiefung, kriegen wir ein Ergebnis. Und wenn wir abgelenkt chanten und hören, so bekommen wir ein anderes Ergebnis. Gokarna hatte die Antwort vernommen. Und er lächelte und sagte, in 4 Monaten machen wir noch mal eine Bhagavatam-Lesung. Wir lesen das ganze Bhagavatam von A bis Z. Und dieses Mal wird die Qualität des Zuhörens eine völlig andere sein. Jeder wird mit gespannter Aufmerksamkeit jeden Vers des Bhagavatams kosten. Und diese Vorlesung wurde dann gemacht. Jeder, der gegenwärtig war, auch die Tiere, sogar die Hunde und sogar die Hundeesser im Dorf, ging am Ende des Katars in dieses transzendentale Fluggefährt oder Flugschiff. Und wir werden erinnert daran, wie Ramachandra mit all seinen Gefährten in die spirituelle Welt ging am Ende seines Lilas. Ich habe hier ein Magazin, was manche von euch schon kennen, Tavakatamrita Taptajivanam, ein Magazin, das heißt Krishna Katamrita, der Nektar der Erzählungen über Krishnas. Und da wird ein Zeitungsartikel zitiert. Da war nämlich im Orissa eine Bhagavatam-Vorlesung. Eine Bühne war errichtet worden und jemand las aus dem Bhagavatam vor. Und als er anfing, ist dieser Bulle, könnt ihr ihn vielleicht mit euren scharfen, unbebrillten Augen erkennen? Dieser große, starke Bulle, ich lasse das Magazin gleich vorsichtig rumgehen, vielleicht kann Uddhava das zeigen, ich habe die Angst, wenn ich das dann euch gebe, dann werdet ihr sofort es durchlesen wollen und nicht zuhören. dieser Bulle kam am zweiten Tag um 7 Uhr abends, am dritten Tag um 7 Uhr abends und an all den folgenden Tagen. Und wenn die Bhagavatam-Vorlesung zu Ende war, stand er auf und ging majestätisch nach links und rechts, schlingernd aus der Bhagavatam-Vorlesung heraus. Im nächsten Jahr wurde die Bhagavatam-Vorlesung am gleichen Ort gemacht. Und auch im nächsten Jahr kam pünktlich zu Beginn, auf die Minute, genau wie eine Schweizer Uhr, der Bulle herbei, setzte sich nieder. Uddhava wird es euch gleich zeigen, dass ihr es selber sehen könnt. Ich kann es aber für die erste Reihe schon mal zeigen. Ne? Und nahm an der Bhagavatam-Vorlesung teil. Sogar im dritten Jahr kam er und dann kam er nicht wieder. Madhavananda hatte mir gesagt, er wurde dann einmal gefunden. Er hatte den Körper aufgegeben und war zurück in die spirituelle Welt gegangen. Das ist die Kraft des Bhagavatams. Und Uddhava wird es euch zeigen, damit ihr es glauben könnt. Einfach so rumgehen. Also, ihr seht darunter, siehst du, Uddhava, der Orissa-Zeitungsartikel mit diesen. Sieht alles aus wie Nullen, aber das sind alles schöne Schriftzeichen, die was zu bedeuten haben. Ne? Da ist er richtig in der Zeitung rausgekommen. Das wären doch mal Nachrichten auch in der Tagespresse, finde ich. Nicht? So, das ist die Geschichte, die das Mahimamrita, das Bhagavatam Mahimamrita erschienen. Also beschreibt, das ist eine Geschichte, die soll zeigen, wie selbst ein verruchter Sünder wie Dundukari durch das regelmäßige Hören des Bhagavatams erhoben wird und seinen spirituellen Körper bekommt. Ist das nicht überzeugt? Was meinst du, Jayagopal? Sollte man nicht anfangen mit dem Bhagavatam? Also ich finde schon. Also und weil das die Kraft des Bhagavatams ist, möchte ich heute eine solche Bhagavatam-Lesung mit euch machen. Ich habe schon gehört, wenn ihr aufmerksam hört, werden hier strahlende Fluggefährte über Teufeln landen und jeder, der will, kann sofort in die spirituelle Welt gehen. Das wird hoffentlich geschehen heute. Gut, wir werden ganz kurz singen. Du spielst ja gut. Ja. Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Yeah.
So wie eine Kuh, die versucht, den Wald von Vrindavan zu erreichen. Aber wir müssen alle beten, dass diese Kuh nicht auf der Wüste meines Herzens und in der Wüste meiner Zunge endlich zugrunde geht, bevor sie Vrindavan erreicht. Ich möchte mich an all die Devotees mit großer Demut im Herzen wenden, die heute Abend hierher gekommen sind. Ihr seid große Seelen, meine Meister, und in jeder Hinsicht spirituell viel höher einzustufen als ich. Aber ich bitte euch, meine Worte aufmerksam anzunehmen. Meine Worte sind wie gewöhnliches Brunnenwasser, aber wird nicht selbst gewöhnliches Brunnenwasser heilig, wenn es Krishna badet? Wenn meine Worte heute Krishna lobpreisen, können nicht auch diese Worte eines armen Hamburger Staatsbürgers voll spiritueller Energie strahlen? Lasst uns hoffen, dass Krishna uns diese Segnung gibt. Ich möchte heute fragen, warum ist Shukadev Goswami in Ohnmacht gefallen? Was ist das für eine Frage? Seht einmal, Shukadev Goswami war zum Gangesufer gekommen. Er war eine große Seele. Er ging splitterfasernackt weil er überhaupt nicht mehr mit dem Körper identifiziert war. Sein Bewusstsein war völlig absorbiert in Krishna. Und er ging getrieben durch ein inneres Rufen, durch verschiedene Länder und kam schließlich am Ufer der Ganga an, wo die größten Weisen der damaligen Zeit sich versammelt hatten, um den fastenden Kaiser Parikshit herum. Parikshit war es durch einen Fluch bestimmt, innerhalb 7 Tagen zu sterben. Und er hatte eine Frage gestellt in seinen letzten Tagen, auf die er dringend eine Antwort brauchte. Seine Frage war: Was sollte ein Mensch tun, dem es gewiss ist, zu sterben? Heute, in 7 Tagen oder in 100 Jahren? Was sollte er tun? Was ist seine Pflicht? Und um diese Frage, auf die es nur eine spirituelle Antwort gab, zu lösen, waren viele Yogis und Rishis zusammengekommen, um ihre betreffende Antwort zu geben. Aber es war nur Verwirrung, weil der eine sagte Yoga, der andere sagte tiefe Meditation ist der Weg, der andere sagte nein, überhaupt nicht, Karma, der Weg des Karma ist der Weg. Und es war nur eine Verwirrung. So, dann kam Shukadev Goswami ein. Er traf dort einen in dieser Versammlung und war zu dem Zeitpunkt umgeben von vielen Frauen und Kindern, die um ihn lärmten und lachten und das als eine große Sensation betrachteten, dass so ein wunderschöner junger Mann Splitterfasel nackt durch die Lande zog. Und so wie der Shukadev in die Versammlung der Weisen trat, wurden die Kinder still und das ganze Straßenvolk verzog sich. Die Weisen standen auf und sagten: Shukadev, du bist gekommen, wir haben so viel von dir gehört. Kannst du uns sagen, was deine Antwort ist auf diese Frage? Was soll man tun, wo man an der Schwelle des Todes steht? Shukadev ging geradewegs und zielstrebig dorthin, wo der Kaiser war. Und der Kaiser brachte ihm seine Ehrbietung dar. Er sagte: Innerhalb 7 Tagen werde ich gehen. Weißt du, was meine Frage ist? Und Shukadev sagte: Es ist eine gute Frage. Ich werde sie in den 7 Tagen beantworten. Und in diesen 7 Tagen sprach er über viele Dinge. Über den Weg der Selbstverwirklichung, über die unterschiedlichen Yoga-Phasen. Und dann kam er schließlich zum 10. Buch. Seines Werkes, das Bhagavatam, und sagte: Aber das, was am besten wirkt im Kali-Yoga, ist, einfach über die wunderbaren Tätigkeiten Krishnas zu hören und das Bewusstsein daran zu absorbieren. Und dann fing er an zu sprechen über Krishnas Spiele. Er kam dann zum 12. Kapitel und beendete das 12. Kapitel. Er sagte, er erzählte darüber, wie der Schwarzmagier Agasura die Form einer gewaltigen Python angenommen hatte, um Krishna zu verschlucken. Aber als Krishna in seinen weit geöffneten Maul hineinging, welches vom Boden bis zum Himmel reichte, und Agasura seinen Mund zuklappte, geschah etwas Unerwartetes. Krishna erweiterte sich in Form der universalen Form, eine Form, die alle Planeten beinhaltet, und brachte den Agasura-Dämon ins Schwitzen, sodass er schließlich mit dieser gewaltigen Kraft in der Kehle seinen Körper aufgab. Seine Schädeldecke barst und seine Seele schoss heraus und wartete, bis Krishna aus dem wieder aufgeklappten Maul herausging. Und als Krishna herauskam, in der Nachhut all die Kühe und die Kuhhirtenjungen, die Agasura davor verschlungen hatte, geschah ein Wunder. Die Seele, die gut sichtbar wie ein goldener, glühender Ball im Himmel stand, ging plötzlich ein in den Körper Krishnas und wurde eins. Und so sahen alle, wie der sinnvolle Dämon befreit wurde von seinem sinnvollen Wesen und eine geläuterte Existenz annahm. So Shukadev hatte das erzählt und Parikshit Maharaj faltete die Hände und sagte: Wunderbar. Mein Herr, mein spiritueller Meister, obwohl ich aus der Kriegerkaste komme, habe ich den großen Segen erfahren, den größten Segen, den es gibt, weil ich die Gelegenheit bekommen habe, von dir über den Nektar Krishnas zu hören. Aber kannst du mir bitte noch mehr über Krishna erzählen? Shukadev Goswami hielt für einen Augenblick inne und sah dann in seinem geläuterten Herzen etwas aufleuchten. Das heißt, ein Lila von Krishna erschien ihm im Herzen und er konnte es sehen, das ihn dermaßen berührte, dass er nicht mehr seine Gefühle in Kontrolle hatte. Er war ein großer Yogi, es war leicht für ihn, den Geist zu kontrollieren. Aber so viel Ekstase kam in seinem Geist auf, dass er völlig überwältigt zu Boden sank. Das war schwierig für den Fortgang der Srimad Bhagavatam Erzählung. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt umfallen, dann würde das Ende dieses Abends sein. Nicht? Dann würde nichts mehr kommen. Alle standen auf und waren um Shukadev Goswami, der auf dem Boden lag und einfach nur Krishna, Krishna rief. Und zu dem Zeitpunkt kam Narada und Vyasa, die größten Weisen, mit Wompas, das sind diese großen Katas, und machten einen gewaltigen Lärm, um ihn wieder zum äußeren Bewusstsein zu bringen. Und nur mit Mühe, mit äußerster Mühe, gelang es ihnen, den Shukadev Goswami zurückzubringen zum äußeren Bewusstsein. Und meine Frage ist, warum fiel Shukadev in Ohnmacht? Was bewegte ihn so stark, dass er nicht mehr seine Vorlesung fortsetzen konnte und einfach das Bewusstsein verlieh? Was für ein Geheimnis rührte sein Herz an? Das ist meine Frage. Hört sehr gut zu, wenn ihr die Antwort verstehen würdet. Die Antwort liegt im Wald von Vrindavan. Krishna war mit den Kuhhirtenjungen aufgebrochen und sie ließen den gewaltigen Pythonkörper von Agasura hinter sich. Krishna ging mit seinen Freunden, die den ganzen Morgen nichts gegessen hatte, zum Ufer der Yamuna, weil er spürte, meine Freunde sind hungrig. Das war ein großer Schrecken, im Magen einer Python verschluckt zu sein. Seine Freunde waren begeistert, Krishna ist hier, kein Problem. Sie hatten ihren Lunchpaket so an einem Stock, so mit so einem kleinen Beutel so hängen und nahmen die Stöcke und taten sie in die Bäume hinein und nahmen erstmal ein Bad in der Yamuna. Das ist sehr säurehaltig, der Magen einer Python. Sie mussten das alles abwaschen erstmal. Und als sie dann zurückkamen aus der Yamuna, setzten sie sich mit Krishna zum Mittagessen. Das war ungefähr 12 Uhr. Die beste Zeit, wenn man kein Frühstück gegessen hat. Es setzten sich 4 Kuhhirtenjungen um Krishna, der in der Mitte saß. Und dann 8 um die 4, 16 um die 8, 32 um die 16. Und so sah die Versammlung der Kuhhirtenjungen, die um Krishna saß, Es sieht genauso aus wie eine Lotusblume, die im Zentrum ein pollenähnliches Blütenzentrum hat und darum herum wunderschöne rote Lotusblätter. Es war ein Festival für die Augen. Krishna saß dort und seine Kuhhirtenfreunde saßen nun um ihn herum. Es waren Millionen von ihnen, die um Krishna saßen. Und wisst ihr, was in diesem Augenblick geschah? Krishna schaute jeden Einzelnen an und nahm einen direkten Kontakt mit jedem Einzelnen auf. Denn die Veden sagen, überall sind seine Augen und überall sind seine Gesichter. Es ist nicht schwierig für Gott, jeden Einzelnen von uns anzuschauen. Die Kuhhirtenjungen waren ganz zwanglos. Sie schafften große Steine herbei, manche große Blätter und aßen von den Blättern oder Steinen direkt. Und wenn sie sich die Hände waschen wollten oder Wasser tranken, sprangen sie kurz auf und gingen zu Yamuna und schlürften das Yamuna-Wasser und wuschen sich die Hände. Es war ganz weltlich. Es war ein tolles Picknick. Manchmal sagten die Kuhhirtenjungen, scherzten miteinander. Sie sagten zum Beispiel, schau mal, da ist ein Vogel. Und der Kuhhirtenjunge schaute den Vogel nach und dann nahm der andere eine besondere Leckerei von dem Stein oder dem Blatt des anderen weg. Und manchmal taten sie eine Blume in ein Samosa, ein Gebäck hinein und sagten, Krishna, ich habe was ganz besonders Schönes für dich. Und als Krishna dann in den Samosa biss, schmeckte er den bitteren Geschmack der Blume und verzog sein Gesicht und alle lachten. Und dann kam eine Biene zu Krishna, die angezogen war von dem wunderschönen Duft, der aus seinem Mund, seinem Lotusmund kam. Krishna sagte zur Biene, ich bin furchtsam. Geh zu meinem Freund Madhu Mangal. Und Madhu Mangal sprang auf und sagte, willst du einen Brahman töten? Und alle lachten und scherzten. Und es war ein unglaubliches Happy Feast. All das wurde gesehen von Brahma. Und Brahma, der Weltenschöpfer, schaute von oben auf diese Szene. Und er schüttelte den Kopf. Er war diesen Morgen aufgeweckt worden von den Kesselpauken der anderen Devatas, die Krishna verherrlichten, als Agasura in seinen Körper einging und befreit wurde von ihm. Und die jubelten, Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna. Und Brahma dachte sich, ich muss jetzt mal den Krishna auf den Zahn fühlen. Wer ist das bloß? Und so kam er mit seinem Intellekt und schaute von oben zu und sah, wie Krishna scherzt und dachte sich, das ist ein ganz gewöhnlicher Kuhhirtenjunge, was machen die so viel Lärm um den und so viel Aufsehen? Ich werde einfach zeigen, dass er ein gewöhnlicher Mensch ist und dass ich hier der Schöpfer bin, nicht dieser Krishna. Und so beschloss Brahma, Krishna herauszufordern in einem Wettbewerb der mystischen Kräfte. Habt ihr schon mal es erlebt, dass ihr sitzt und ihr merkt, jemand starrt von hinten auf euch und ihr dreht euch um, weil ihr spürt, da ist jemand, der mich anschaut? Kennt ihr das? Radha Manjari, kennst du das? Nicht? Man plötzlich, was guckst du? Guck mal so um. Nicht? So Brahma schaute die ganze Zeit mit unverwandt starrenden Augen auf Krishna und Krishna wusste, Brahma will mich testen. Gut, dann soll er mich testen. Und so weitete er seine Yogamaya Shakti, eine Energie aus, die dafür sorgte, dass plötzlich eine wunderschöne Spur von frischem Gras wuchs, die sich im Walde verlor. Die Kälber, die angelockt waren von diesem frischen Gras, folgten dieser Spur. und waren bald weit entfernt von den Kuhhirtenjungen, die ungestört weiter tafelten und lachten und mit Krishna spielten. Das war genau das, was Brahma wollte. Brahma stürzte sich mit seiner mystischen Kraft über die Kälber. Und er nahm die Kälber und nahm sie so aus unserer Dimension heraus. Wupp, 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 verschwanden die. Und er brachte sie nach Satyaloka, seinem Planeten, wo er sie in einer Höhle versperrte. Krishna wusste das, er hatte das geplant, er hatte eine Spur gelegt für Brahma und Brahma war drauf reingefallen. Krishna sagte dann zu seinen Kuhhirtenjungen, wo sind denn die Kälber? Und die Kuhhirtenjungen schauten nach oben, oh, die Kälber sind nicht da. Dann sagte Krishna, ich werde sie suchen. Esst weiter. Nein, 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 sagten die Kuhhirtenjungen. Du bleibst sitzen und isst weiter. Wir suchen. Nein, sagte Krishna. Ich habe mich entschlossen, dass ihr weiter speist. Und bleibt dort sitzen und speist. Und er stand auf. In seiner linken Hand war ein bisschen Joghurtreis, also Reis, der mit Joghurt angesetzt war. Und in seiner rechten Hand waren ein paar Früchte. Und so ging er unschuldig lächelnd nach Vrindavan hinein, um die gestohlenen Kälber zu suchen. Die Heiligen sagen, dass in diesem Lila eine besondere Botschaft liegt. Sie sagen, genau wie die Kälber manchmal von grünen Gräsern abgelenkt werden und sich im Wald verlieren, so kommt es manchmal vor, nicht oft, aber ganz selten, dass die Sinne, Go heißt Kälber, kann aber auch Sinne bedeuten, die Sinne der Devotees abgelenkt werden und dann wandern die Devotees für kurze Zeit vom geraden Weg der Bhakti weg. Das kann in seltenen Fällen und in der Schweiz in öfteren Fällen vorkommen. Aber, hört bitte genau zu, Krishna, dem seine Devotees so lieb sind, wird den Devotees nachgehen. Er wird sogar wie in diesem Lila sein eigenes Mittagsmahl unterbrechen, aufstehen und genauso wie er den Kälbern nachgegangen ist, seinen Devotees nachgehen und sie wieder zurückbringen. Das ist Krishna. Vielleicht habt ihr das einmal gemerkt in eurem eigenen spirituellen Leben, wenn ihr manchmal ein bisschen von der hundertprozentigen Spur abweicht, also nicht einfach immer auf der 100-prozentigen Spur zu sein, von morgens bis abends, dann ist es so, dass vielleicht manchmal die Devotees, die super strikten Devotees, euch schon aufgegeben haben, aber Krishna gibt euch niemals auf. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wahrscheinlich geht niemand von euch von der 100-prozentigen Spur herunter. Krishna ist selbst mit dir, Jai Gopal, wenn du einen Unfall im Wald machst beim Mountainbike runterrasseln, wo du runterrasselst. Ne? Das hast du vielleicht schon gemerkt. Krishna ist immer da. Also jedenfalls ist er bei mir da, weil ich auf meinem Mountainbike vom rechten Pfad abkomme und durch den Wald schieße, gegen die Eichenbäume pralle. Nicht? Also so schlimm ist es noch nicht, aber nicht? Also Krishna gibt seine Devotees nicht auf und das wollte Krishna hier zeigen. So, als Krishna nun ganz Vrindavan abgesucht hatte, spielte er so oder tat er so, als würde er verwirrt sein und traurig sein, dass er die Kälber nicht finden konnte. Wenig später entführte Brahma auch die Kuhhirtenjunge vom Ufer der Yamuna. Als Krishna am Govardhanberg suchte in der Nähe von Radhakund nach den Kälbern, kam Brahma zu Yamuna, sah dort die Kuhhirtenjungen, die auf Krishna warteten, die aßen nämlich nicht weiter. Die aßen nicht ohne Krishna. Die warteten, wann kommt Krishna wieder, wann kommt Krishna wieder. Man hatte noch nicht die Kälber gefunden. Da kam Brahma, sah die Kuhhirtenjungen und sagte, die nehme ich auch noch mit. Versetzte sie in einen mystischen Schlaf, nahm sie einfach aus der Dimension von Braj heraus und brachte sie in einen Palast, wo sie respektvollerweise, schließlich waren sie Krishnas Gefährten, auf Betten legte, die mit Seidenstoffen bezogen waren. Aber sie schliefen wie unter Vollnarkose. So Krishna kam dann zu seinen Kuhhirtenfreunden zurück und sah, dass kein Madhumangal, kein Shridham mehr da war. Und er sagte ganz, ganz sweet, da wird das aufgeschrieben, wie er sagte, Aham Atra, Aham Atra, ich bin hier, wo seid ihr? Aham Atra. Und niemand antwortete seinem Ruf. Brahma schaute sich das an und er dachte, was tut Krishna jetzt? Ich habe alle Kälber gestohlen, die Krishna und seine Freunde behüteten, und ich habe auch seine Kuhhirtenjungen. Vielleicht gestohlen, vielleicht wird er auf die Knie fallen und beten zum Schöpfergott. Nun, das erinnert uns an ein Lila, was ich heute gerne zur Freude von einem versteckten Rama Bhakta, der hier unter uns sitzt, vortragen möchte. Es kam einmal, dass Shiva mit seiner Frau Parvati von einer Bhagavatam-Vorlesung zurückkam, die der weise Agastya Muni im Wald in Südindien gegeben hatte. Und er war auf dem Weg zum heiligen Berg Kailash, wo sein Zuhause war. Und auf dem Rückweg kam Shiva durch den Wald von Panchavati. Mit Parvati. Und als sie durch den Wald ging, hörten sie plötzlich ein herzzerreißendes Jammern und Wehklagen. Sie gingen näher und sie sahen dort einen wunderschönen Prinzen mit einem zweiten Prinzen, händeringend und weinend durch den Wald laufen und laut rufen: Sita, Sita, Sita. Wer ist denn das? Sagte Parvati. Oh, weißt du nicht? Das ist Ramachandra und sein Bruder Lakshman. Lass uns schauen, sagte Shiva. Parvati schaute und sie sahen, wie Ramachandra niederkniete, händeringend vor den Bäumen stand. Habt ihr Sita gesehen? Wo ist meine Sita? Und dann sah Parvati etwas, was sie völlig überraschte. Shiva brachte seine lang ausgestreckte Ehrerbietung aus der Ferne da und rief ganz laut: Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Parvati verneigte sich nicht. Sie dachte sich, was ist los mit meinem Ehemann? Der wird von allen Heiligen verehrt. Und hier tut er sich vor einem angehafteten Prinzen, der seine Frau verloren hat, verneigen. Das ist too much. In dieser Welt, wenn jemand, sagen wir mal, eine Frau wird vermisst, dann tut der Ehemann ein Bild herauskramen und gibt es zur Polizei. Aber der geht nicht zu jedem Baum in seinen Gallen und umarmt den Baum. Hast du meine Frau gesehen? Das kommt nicht vor. Aber Ramachandra tat das. Der weinte. Der war verzweifelt. Parvati verneigte sich nicht und blieb wie ein Stock stehen und fragte: Mein lieber Ehemann, was ist dir in den Geist gegangen? Warum verehrst du dich?
Ich verneige mich, weil das die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Was sagt er? Parvati, wir kommen doch gerade aus der Bhagavatam-Vorlesung. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Dies ist ein angehafteter Prinz. Shiva sagte, setz dich mal hin. Du bist eine Frau. Frauen haben die Natur, dass sie immer Zweifel entwickeln. Aber erlaube es nicht, dass dieser Zweifel dich überwältigt. Verstehst du nicht? Lord Ramachandra ist die höchste Persönlichkeit Gottes und er spielt das nur als ein Lila. Das tut er nur als ein Pastime-Spielen, denn es gibt da Ravana, der Erzdämon, dem vorhergesagt wurde, dass niemand ihm das Handwerk legen kann, außer einem Menschenprinzen. Und so spielt jetzt Gott die Rolle eines Menschenprinzes, um sein Lila zu entfalten, Ravana aus der Welt zu bekommen. Sita, also Parvati schaute Shiva an, als wäre er von allen guten Geistern verlassen. Gut, sagte Shiva, wenn du meinen Worten nicht glaubst, dann teste eben Ramachandra. Oh, sagte Parvati, aber nur wenn du hier bleibst, wenn du jetzt ohne mich nach Kailash gehst, finde ich vielleicht den Weg nicht zurück. Also, ja, ich bleibe hier unter dem Banyanbaum, sagte Shiva, und komm zurück und sage mir, was dein Test ergeben hat. Es ist eine ähnliche Situation. Brahma sieht Krishna, der nach seinen Kuhhirtenjungen und Freunden sucht. Und laut ruft, Aham Atra, ich bin hier, wo seid ihr? Ne? So, Parvati ging auf Ramachandra zu, der völlig verwirrt hin und her lief auf der Suche nach Sita. Und sie nahm auf dem Weg die Form von Sita an. Nicht mehr Parvati, Sita. Und ging wie Sita auf Ramachandra in der Erwartung, dass Ramachandra sagte, ach, da bist du, Sita, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Und dass Ramachandra zu ihr kommen würde und sie umarmen würde und dann würde sie in dem Augenblick, ganz knapp bevor, würde sie wieder ihre Form als Parvati mit einem Speer einnehmen in der Hand. Das war ihr Test. Ramachandra ging den Waldweg entlang und da kam Sita ihm entgegen. Und als er die als Sita verkleidete, oder wie soll man das sagen, als er Parvati sah, der die Form von Sita, die die Form von Sita angenommen hatte, verneigte er sich mit großer Respekt auf den Boden und sagte in ganz stiller Stimme, O Mutter Parvati, ich bin so froh, dich zu sehen. Was führt dich in diesen dunklen Wald? Und wie kommst du hierher ohne deinen Ehemann? Du bist doch normalerweise mit deinem Ehemann Shiva zusammen. Und es ist doch eigentlich nicht die Sitte einer vedischen Frau, alleine durch einen wilden Dschungel zu gehen. Was ist mit dir geschehen? Parvati war überführt. Sie nahm schnell die Form Parvatis ein und sagte, ich bin gerade auf dem Weg nach Kailash, auf Wiedersehen. Und kehrte um und ging zu Shiva, der unter dem Banyanbaum auf sie wartete. Und Shiva begrüßte sie, oh Parvati, was ist geschehen, als du den Herrn getestet hast? Ich habe ihn überhaupt nicht getestet. Lass uns schnell zurück zum Kailash gehen. Das ist ein dunkler Wald hier. Ich wollte nur, als du deine Ehrbietung dargebracht hast, habe ich vergessen, meine Ehrbietung darzubringen. Und habe ich ganz kurz bin ich da hingegangen und habe meine Ehrbietung dargebracht. Shiva sagte, Parvati, bitte lüge nicht. Man ging in die Meditation und sah alles, wie Parvati, Ramachandra testen wollte. Ihr müsst wissen, große Seelen, die können in ihrem Bewusstsein einfach eine Schicht tiefer gehen und dann haben sie, dann kommen sie auf die Schicht, die Savagya ist, wo man alles weiß. Das ist ein bestimmter, das können große Seelen machen. Kleine Seelen wie wir können das meistens nicht, aber Brahma, Shiva und Indra brauchen einfach nur sich hinzusetzen und in Madhumati würde sagen, voll Samadhi zu gehen. Und dann können die alles sehen. Und Shiva ging also in diese Bewusstseinsstufe und sah, dass seine Frau von Ramachandra überführt worden war. Er sagt zu Parvati, komm jetzt lieber ganz schnell hierher, setz dich neben mich, du wirst gleich etwas sehen. Parvati setzte sich schnell hin und da sahen sie plötzlich, wie der Wald angefüllt wurde von Brahma, von Shiva, von allen Rishis, die alle um Ramachandra standen und Ramachandra ihre Ehrbietung darbrachten. Parvati sah plötzlich Sita direkt neben Ramachandra, als wäre gar nichts gewesen. Und dann sah sie neben Shiva plötzlich überall, aus allen Himmelsrichtungen, Ramachandra, Hanuman, Lakshman und Sita Devi auf sie zukommen. Und da wusste Parvati, ich teste lieber nicht den höchsten Herrn nochmal. Und machte die Augen zu. Aber auch in ihrer Meditation sah sie überall Shri Ramachandra Ki.
Yay!
Ja, schon ein bisschen begeistert. Ist es schon. Shri Ramachandra Ki.
Yay!
Gut, gut. Das ist schon was Besonderes. Und konnte sehen, dass sie mit ihren Kräften niemals die Kräfte Gottes provozieren sollte. So etwas Ähnliches geschah Brahma. Hört genau zu, denn hier findet ihr den Grund, warum Shukadev in Ohnmacht fiel. Brahma dachte, Krishna würde jetzt einfach, weil er die gestohlenen Kälber und Kuhhirtenjungen nicht wiederfand, würde einfach vielleicht nach Vrindavan gehen und einen Priester beauftragen, ein Yagya zu machen, oder er würde irgendetwas anderes machen, um die Vermissten zurückzukriegen. Er tat also die Kälber und die Kuhhirtenjungen wohlversehrt an einem geheimen Ort, wo sie weiter schliefen, und ging ganz schnell zurück nach Vrindavan. Und als er in Vrindavan ankam, sah etwas, was ihn total verwirrte. Er sah Krishna und die Kuhhirtenjungen, die er gerade gestohlen hatte, und die Kälber glücklich miteinander spielen. Sollte ich mich getäuscht haben, war das nur ein Traum, sagte sich Brahma und schoss mit großer Geschwindigkeit auf die höheren himmlischen Planeten zurück. Es ist einfach nur ein Dimensionswechsel für ihn, geht relativ schnell und mühelos. Und er sah dort, dass er sich nicht getäuscht hatte. Überall waren die Kälber, überall da waren auch die Kuhhirtenjungen. Der kehrte nochmal zurück, um zu sehen, und sah, dass Krishna umgeben war von den Kälbern und Kuhhirtenjungen, die gerade gestohlen waren. Das Bhagavatam beschreibt es. Yavat vatsapa vatsakalpaka vapu yavat karangyadikam yavat yasti vishana venudala Shikyavat vibhusham varam yavat shila una vida kriti vayo yavat viharadikam sarvam vishnu mayam gironangavat ajasava svarupo babo. Krishna hatte sich durch seinen Vasudev Aspekt gleichzeitig in die genaue Anzahl der fehlenden Kuhhirtenjungen und Kälber erweitert. Alle hatten genau die gleichen körperlichen Merkmale. Alle hatten ihre typischen Hände. Schaut euch mal auf eure Hände. auf die Handlinie, die folgen einem ganz bestimmten euch eigenen Muster. Jeder Daumenabdruck von euch ist einmalig. Es gibt nicht nochmal in dieser Welt einen Daumenabdruck genau wie deiner, Syamananda. Der ist einmalig, da kannst du stolz sein. Da kann man dich identifizieren unter all den Menschen, die es auf dem Planeten gibt. Weißt du das? Das ist unglaublich. Krishna hatte sich erweitert. Ja, Jai Gopal, schau genau. Selbst die Schwielen auf deiner Hand sind einmalig. Krishna hatte sich also erweitert. Und seine Erweiterung hatten die Hände und Beine, die Schwielen und die Gliedmaßen, selbst die Stöcker waren die gleichen. Die Hörner, die Flöten, die Lunchbags, genau den Dress, den Outfit, den jeder hatte, die Ornamente, die Namen, das Alter, die Form und die speziellen Aktivitäten und Charakteristika. Indem sich Krishna in all diese vermissten Kuhhirten, Jungen und Kälber erweiterte, bewies er die Aussage Samagra Jagat Vishnumayam, Lord Vishnu ist allgegenwärtig. Es heißt, dass Krishna sich erweiterte, wenn jetzt zum Beispiel ein Kalb ein Seil um den Hals trug, erweiterte sich Krishna in dieses Seil. Wenn ein Kuhhirtenjunge vielleicht eine Tigerkralle um den Hals zum Schutz gegen schlechte Elemente trug, erweiterte sich Krishna in diese Tigerkralle. Krishna erweiterte sich in alles und war somit allgegenwärtig und überall gegenwärtig. Brahma hatte keinerlei Möglichkeiten herauszufinden, dass dies nicht die eigentlichen Kuhhirten, Jungen und Kälber waren, die er gestohlen hatte. Es war nicht möglich. Es sah identisch aus. Da war kein Unterschied. Nicht mal ein Nanomillimeter. Nun möchte ich euch fragen, warum hat Krishna das getan? Krishna hat dies getan aus Liebe. An dem Tag, wo sich Krishna erweitert hatte, geschah etwas Besonderes. Als er nach Vrindavan zurückkehrte, kam er in das Haus seiner Freunde in seiner Erweiterung. Und die Mütter sahen das, was sie als ihren Sohn, für ihren Sohn hielten, zwar die Erweiterung Krishna, und spürten plötzlich eine Liebe, die viel stärker war, als sie sie sonst für ihre Kinder empfanden hatten. Sie nahm ihren Sohn auf den Schoß und fragte ihn, wie war es im Wald? Und die Söhne antworteten mit ihrer kindischen Stimme, genau in dem Sound, wie sie sonst antworteten. Da war keine Möglichkeit, das zu unterscheiden, was war. Aber die Liebe der Mütter stieg an um ein Vielfaches. Die Kälber, die zurückkamen, die auch ebenfalls Erweiterung von Krishna waren, wurden von den Kühen in den Milchställen besucht. Und die Kühe waren so ekstatisch voller Liebe, wie sie es sonst nur waren, wenn sie Krishna trafen und Krishna liebevoll leckten mit ihren Zungen. Für ein ganzes Jahr nahm die Liebe der Einwohner zu Vrindavan zu ihren, wie soll man das sagen, Sohnerweiterungen Krishnas so zu, dass da nur noch ekstatische Liebe war. Die wussten aber nicht, dass das Krishna war. Das heißt, etwas ganz Besonderes. Ihr müsst wissen, dass alles eine sogenannte Vastu-Shakti hat. Die Kraft, die einer bestimmten Substanz eigen ist. Zum Beispiel, dies ist Wasser. Und das Wasser löscht immer Durst. Und immer wenn man es auf einen Doti tut, geht es in den Stoff und erweitert sich so und lässt so etwas. Das ist hinterlässt so ein Zeichen. Das ist die Vastu-Shakti. auch wenn ich nicht weiß, dass dies Wasser ist, wie zum Beispiel ein Kind, was mit dem Wasser was schreit, Mutti, ich bin durstig, und nicht weiß, dass das Wasser den Durst stillen könnte. Oder wenn ein Kind denkt, es könnte spielen mit Wasser und das kippt es um und ein Wassertopf und es glaubt nicht daran, dass es ein Malheur gibt. Trotzdem, das Wasser wird sich immer gleich verhalten, weil es eine bestimmte Substanz-Shakti hat, nicht? Eine Kraft, die einer Substanz eigen ist. Und so ist es auch mit Krishna. Krishna wurde nicht von den Einwohnern von Vrindavan erkannt. Die haben nicht gewusst, dass mein Sohn oder dieses Kalb Krishna ist. Aber trotzdem wirkten die Erweiterungen genauso wie Krishna. Versteht ihr? Das kann uns ermutigen, auch wenn wir noch nicht verstehen, was das Bhagavatam eigentlich ist. Und wir noch nicht die Kraft des Bhagavatams intellektuell erfassen können, wird das Bhagavatam nichtsdestotrotz auf uns wirken, wenn wir es regelmäßig lesen, und zwar mit Vertiefung und Aufmerksamkeit. Das ist die Vastu Shakti, die Kraft, die in dem Bhagavatam gegenwärtig ist. Ihr braucht nur ein ganz klein bisschen Vertrauen. So, eines Tages, damit möchte ich enden, geschah etwas Besonderes. Selbst Balaram, der Bruder Krishnas, konnte nicht verstehen, dass Krishna sich erweitert hatte. Und er ging mit Krishna und den Kuhhirtenjungen, diesen Erweiterungen und den Kälbern, nach Govardhan. Und gerade da, wo Manasi Ganga ist, wer weiß, wo Manasi Ganga am Govardhan ist? Oh, die meisten von euch kennen Manasi Ganga. Ungefähr oder genau?
Ich weiß, dass ich dort war, aber
ja.
Ich weiß es nicht mehr auf der Karte einzeichnen.
Oh ja, es ist ungefähr in der Mitte der Govardhan Town. Da ungefähr geschah etwas, was Balaram stutzig machte. Sie ging gerade so spazieren, also die Kühe, die Kälber hüten. Und sie waren so gerade unter dem, oder an dem Seitenhang des tiefsten, sagen wir mal so, die deutsche Sprache. Wenn man das nicht regelmäßig spricht, verliert man das. Ich spreche im Augenblick nur Englisch und das ist ein, ach Krishna, ich muss meine deutsche Sprache von irgendwo zurückkriegen. Also sie ging gerade am Govardhan-Berg vorbei und da waren oben auf dem Berg die älteren Kuhhirtenmänner mit den Kühen. Und die Kühe schauten den Berg herunter und sahen plötzlich die, ich sag jetzt mal, Krishna-Kälber. Ihr wisst, was ich meine. Und als sie die Kälber sahen, taten sie etwas völlig Untypisches. Sie rissen sich los, um zu ihren Kälbern zu laufen, den Berg herunterzulaufen. Die Kuhhirtenmänner stellten sich ihnen entgegen, aber die Kühe sprangen in hohen Bogen über sie hinweg, denn sie waren so begierig, zu ihren Kälbern zu kommen, und galoppierten den Berg herunter, wobei die, wie sagt man das, die Homs, die Buckel, auf den, ihr kennt die Zebu-Kühe, nicht, die Buckel hin und her sprangen, und es erschien, als wenn die ganze Zeit nur mit zwei Beinen liefen. Das war also wahnsinnig gefährlich, darunter zu kommen, und sie liefen zu ihren Kälbern, diese Krishna-Kälbern, und voller Liebe leckten sie sie ab, und es schien so, als wollten sie sie schlucken, voller Liebe. Die Kuhhirten wurden in diesem Augenblick von einem Gefühl aus Angst und Zorn überwältigt. Angst, weil sie dachten, die Kühe tun sich was an und brechen sich alles und sterben. Und Zorn, weil ihre Kühe, die sie als Kuhhirten total gut hüten konnten, einfach über sie hinweggesprungen waren. Sie hätten sie völlig übergangen. Das ist für das Ego eines Kuhhirten falls sie mal einer wart, das ist unerträglich, wenn sowas geschieht. Und sie liefen also hinterher, wobei sie sich hüteten, nicht zu Fall zu kommen, und kamen dann an und wollten eigentlich die Kühe mit Gewalt von den Kälbern trennen und ihre Söhne strafen dafür, dass die Kälber die Kühe fast ausgetrunken hatten, die Euter. Aber als sie ihre Söhne sahen, haben sie so einen Gesinnungswandel erfahren, dass sie all ihre Ressentiments aufgaben und einfach ihre Söhne umarmten und begeistert am oberen Kopf rochen, was ein Zeichen von elterlicher Zuneigung ist, und total begeistert waren und sich überhaupt nicht mehr trennen konnten. Und Balaram sah das. Krishna nahm in diesem Augenblick ein bisschen seiner Yogamaya, seiner verwirrenden Kraft von Balaram weg. Und dann nahm er noch ein Viertel weg. Und dann nahm er noch ein Viertel weg. Balaram sagte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So viel Liebe hat man nur für Krishna. Was sagt der Krishna? Was? Bist du das? Hast du die Form der Kuhhirtenjung angenommen? Oh, Dauji Bhai, hat Krishna gesagt. Oh, Bruder Dauji. Und Balaram wusste Bescheid. Meine lieben Devotees, ich erzähle das so ausführlich, um einen Punkt zu machen. Wir sehen uns eigentlich nur nach Krishna. Wir als Lebewesen haben eine natürliche Beziehung der ununterbrochenen und unverbrüchlichen Liebe zu Krishna, einer ekstatischen Liebe. Aber weil wir nicht genügend über Krishna hören, platzieren wir unsere Liebe in andere Personen oder andere Objekte. Unsere Liebe, die eigentlich nur ihre Erfüllung findet, wenn sie auf Krishna gerichtet ist. Es ist für uns natürlich, wir sind in einer Sambandha, einer unverbrüchlichen Beziehung mit Krishna. Aber dieses Erkennen von Krishna kann eben nur in einem Menschen entstehen, wenn er über Krishna regelmäßig hört. In den Schriften heißt es, ihr kennt den Shloka, Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udai. Ihr kennt den Shloka. Es heißt, die ewige Vollkommenheit, Nitya Siddha, der Krishna Prema, ist angelegt im Herzen eines jeden Lebewesen. Sie kommt hervor, diese Liebe, wenn man über Krishna hört. Sie wird nicht importiert, sie ist bereits da. Aber sie muss enthüllt werden, entdeckt werden. Schönes Wort, entdeckt, freigemacht werden von Bedeckung. Und dann, nur dann ist es möglich, dass wir diese Liebe tatsächlich spüren und dann richtig richten auf Krishna. Krishna wollte das zeigen, dass er mit seinen Devotees in Liebe verbunden ist. Und deswegen erweiterte er sich. Nicht um Brahma zu im Wettstreit der Kräfte zu besiegen. Das hätte er auf tausende andere Arten und Weisen machen können. Er wollte die Gebete seiner Devotees erfüllen. Denn jeden Tag beteten die Einwohner von Vrindavan, wenn Krishna doch nur in mein Haus käme. Die älteren Gopis beteten, wir kirnen jetzt den Joghurt und machen daraus Butter. Wenn doch nur Krishna kommen würde und diese Butter stehlen würde, das würde die Perfektion der Butter werden. So dachten sie in ihrem Herzen. Die Kuhhirtenjungen sagten, die Kuhhirtenmänner dachten sich, Krishna, Nananda Maharaj,
ist die Vollkommenheit. Denn hat Krishna als Sohn. Jeden Morgen, wenn die Einwohner von Vrindavan aufstanden und ihre Füße auf die, von den Betten auf die Erde stellten, dachten sie sich, diese Beine sind nur Nütze, wenn sie uns möglichst schnell zum Palast von Nanda Maharaj tragen, wo wir Krishna morgen begrüßen können und ihn sehen können. Das ist der Nutzen unserer Beine. So ist die ganze, sagen wir mal, die ganze Vrindavan-Belegschaft, oder wie sagt man das im guten Deutsch, alle Bewohner von Vrindavan haben diese entdeckte Liebe, diese freie Liebe für Krishna bei sich entdeckt und sind Krishna unverbrüchlich zugetan. Und weil alle Krishna wie ihren Sohn haben wollten, erfüllte ihn Krishna diesen Wunsch auf wunderbare Art und Weise, indem er die Form der gestohlenen Kälber und der gestohlenen Kuhhirtenjungen annahm und in dieser Form mit Liebe zu interaktete, also sich beschäftigte. Die wussten nicht, dass das Krishna war, aber es war trotzdem Krishna. Und sie verspürten das. Sie spürten, dass es Krishna war. Und selbst Balaram merkte das, als Krishna die Yoga-Maya-Kraft aus ihm wegnahm. Der Einzige, der völlig verwirrt war, jede Sekunde verwirrter und mehr durcheinander war Brahma, der Weltenschöpfer. Aber wie Krishna sich ihm gegenüber verhielt, das müsst ihr erfahren, indem ihr nach der Kartik-Zeit einen Flugticket von Swiss Air euch besorgt und zum Govardhanberg geht, denn da wird das ganze Katar ausführlich an Ort und Stelle erklärt werden. Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack über die Coming Attractions des Govardhan-Seminars. Ja, damit sind wir noch nicht ans Ende gekommen. Wir wollen noch zum Schluss uns jetzt vertiefen in das Lila von Krishna, indem wir kurz noch den Mahamantra singen. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Ich denke, wir sollten eine etwas schönere Beleuchtung machen, vielleicht die großen Lichter außen.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Nutzen aus diesem Bhagavatam-Katha oder Krishna-Katha im Bhagavatam heraus nimmt. Für mich persönlich ist es ein wirklich ein unglaubliches Geheimnis gewesen, warum Shukadev Goswami, als Parikshit ihn sagte, kannst du mir bitte weiter über Krishna erzählen, in Ohnmacht fiel. Und der Grund war wirklich, dass er in seiner Aufmerksamkeit dieses nächste Lila sah, das Brahma Vimohana Lila, aus dem ihr einen kleinen Ausschnitt gehört habt. Nämlich ein Lila, wo Krishna einfach zeigt, dass er für jeden seiner Devotis da ist und ihre Wünsche erfüllt und sich nötigenfalls ja sein Lunch unterbricht und ihnen nachgeht, wenn sie sich kurz verlieren, oder dass er sich erweitert in Form, um die Wünsche seiner Devotis nach einem persönlichen Austausch zu erfüllen. Und das sah Shukadev Goswami in seinem inneren Auge und das berührte ihn dermaßen stark, dass er mit Kirtan geweckt werden musste aus der Ohnmacht. Gut, und damit habt ihr heute den zentralen Tag unseres Bhagavatam Retreats erlebt, oder der ist jetzt zu Ende gegangen. Vielleicht noch nicht ganz, weil wir euch immer noch bitten, die Dinge ein bisschen nachhallen zu lassen und jetzt auf keinen Fall, das ist, was man machen könnte, so gewöhnliche Gespräche führen und alles schnell wegreden, was so an spiritueller Energie jetzt in euch ist, indem ihr über gewöhnliche Dinge, gute Waschmittel und so weiter sprechen werdet. Es ist wichtig, dass das bei uns noch bleibt. Ich möchte ganz kurz Manunandini bitten, uns eine Orientierung zu geben für morgen, wie das aussieht.